Deutschlandfunk Kultur heute.
Am Mikrofon begrüßt sie Anja Reinhardt. Venedig hat vielleicht den etwas größeren Glanz als Duisburg, aber letztendlich ist das natürlich Ansichtssache. Heute jedenfalls heißt es, Duisburg sticht. Denn wir berichten zweimal von der Ruhrtriennale. Gestern Abend gab es in der Rhein-Ruhr-Stadt zwei deutsche Erstaufführungen. Das Stück Kongo, das sich mit dem Terror der belgischen Kolonialherrschaft in Zentralafrika beschäftigt. Und Dido and Aeneas Remembered, angelehnt an die gleichnamige Oper von Henry Purcell. Außerdem geht es hier gleich um Künstlerproteste in Hongkong. Zuerst aber schauen wir in die Stadt am Lido. In Venedig haben gestern Abend die Filmfestspiele begonnen. Im Wettbewerb sind unter anderem Filme von Roman Polanski, Steven Soderbergh, Olivier Assayas, Noah Baumbach. Viele große Namen und vor allem viele Männer. Nur zwei Frauen sind im Wettbewerb mit Filmen vertreten. Festivalchef Alberto Barbera, der die Filmbiennale zum 8. Mal leitet, reagierte auf diese Vorwürfe recht gelassen.
Regisseurinnen sind immer noch in der Minderheit, aber es gibt Porträts von Frauen, die eine ganz neue Sensibilität aufweisen, auch wenn sie von Männern gemacht wurden.
Zu den Filmen von Männern über Frauen gehört auch La Vérité, die Wahrheit von Hirokazu Koreeda. Unser Filmkritiker Rüdiger Suchsland ist in Venedig und hat den Film gesehen. Letztes Jahr hat Koreeda in Cannes die Goldene Palme für seinen Film Shoplifters bekommen. Kommt jetzt noch ein Goldener Löwe hinzu?
Das glaube ich eher nicht. Das ist ein schöner Eröffnungsfilm, das ist ein netter Film, aber er ist eben auch nett und das bleibt. Er ist nicht nachhaltig beeindruckend. Kein ganz großes Kino, für das Koreeda ja durchaus steht, nicht nur mit Shoplifters, sondern mit vielen Filmen. Er war auch schon in Venedig mehrfach im Wettbewerb. Dies hier, da merkt man dann schon, ein Japaner arbeitet in Frankreich mit französischen Stars und es ist ganz wunderbar, diese großen Schauspielerinnen zu sehen. Catherine Deneuve und Juliette Binoche vor allem, Ethan Hawke, der Amerikaner, spielt eine Nebenrolle und die beiden spielen Mutter und Tochter. Es ist auch deswegen ein ganz guter Eröffnungsfilm, weil es eine Film-im-Film-Geschichte gibt. Catherine Deneuve nämlich spielt einen Schauspielstar, also eigentlich sich selbst, darf da so ein bisschen auf dem Klischee der großen Diva herumreiten. Ein Film mit Drama, mit Kinoanspielung, mit Film-im-Film-Szenen. Also eine gute Eröffnung, aber dann auch zum schnellen Vergessen Unterhaltungskino.
Die USA, die sind mit vier Filmen vertreten. Einer davon ist Ad Astra, zu den Sternen. Brad Pitt spielt hier einen Astronauten auf dem Weg zum Neptun. Es geht um nichts weniger als das Überleben der Menschheit. Das klingt angesichts Klimakatastrophe sehr aktuell und es klingt sehr Oscar-kompatibel.
Ja, das kann durchaus sein. James Gray ist ja ein ganz spezieller Regisseur. Der kommt aus Brooklyn und der hat eigentlich immer diese New Yorker Brooklyn-Gegend zum Thema seiner Filme gemacht. Und er erzählt immer Männergeschichten, das muss man wirklich sagen. Also da ist er nicht der Einzige im amerikanischen Kino, dass es dann darum geht, dass immer die Männer, die Jüngeren, so leicht verstörte Söhne sind, die an irgendwelchen Vaterkomplexen leiden. Und was wir hier auch haben, Brad Pitt, nicht mehr ganz so jung, aber er hat ein ungelöstes Problem mit seinem Vater, der nämlich vor über 20 Jahren verschwand in den Weltraum. Er ist ein Astronaut, er ist ein Held und diese Brad Pitt-Figur gilt immer nur als der Sohn seines Vaters. Jetzt aber muss er diesen Vater, der möglicherweise noch lebt, irgendwo beim Neptun, den muss er aufsuchen, muss er überhaupt finden und dann weitersehen, ist er verrückt geworden oder was ist mit dem los? Also man könnte sagen, der Film Apocalypse Now trifft 2001 von Stanley Kubrick, weil es auch so ein bisschen eben diese Suche ist, in einem ganz großartigen Filmbildern des Weltraums die Suche nach einer Figur, die vielleicht verrückt geworden ist, die wir erst ganz am Ende des Films dann treffen. Und gleichzeitig ist das dann doch auch ein Film, der scheint mir auch sehr stark das Unterbewusste Amerikas zu thematisieren. Also es ist auch ein Abschied von den Vätern, der hier vollzogen wird. Und das ist vielleicht tatsächlich das, was die USA gerade auch gesellschaftlich und politisch brauchen. Mal schauen. Ich kann mir schon vorstellen, dass der Film für Brad Pitt in jedem Fall einen Oscar bringen könnte, denn es ist von ihm selbst eine großartige Schauspielleistung und es ist ein visuell starkes Kino.
Ich habe es vorhin schon mal gesagt, es gab Kritik am Festival, weil nur zwei Filme von Frauen im Wettbewerb laufen. Lassen Sie uns mal über die deutsche Produktion Pelikanblut von Katrin Gebbe sprechen. Die läuft in der Nebenreihe Orizzonti mit Nina Hoss in der Hauptrolle, ein Horrorfilm über Elternschaft.
Ja, das kann man sagen. Also Nina Hoss spielt eine alleinstehende Frau, die so einen Reiterhof leitet und Cowboyhut trägt, Polizeipferde zähmt. Und man merkt am Anfang schon, sie ist besonders sensibel im Umgang auch mit Problempferden und offenbar auch eine Kümmerin, wenn es um Kinder, schwierige Kinder geht. Sie hat eine Tochter adoptiert, der geht es ganz wunderbar. Und jetzt möchte sie ein zweites Mädchen aus Russland adoptieren. Und dieses Mädchen entpuppt sich als, ja, man kann fast sagen, ein Teufelskind. Also es ist erstmal ein Systemsprenger, ein Geschöpf, das andere Kinder drangsaliert. Es ist dann aber schon auch so, die zündelt, die tötet Tiere, die ist richtig gewalttätig mit 5 Jahren. Und man musste da, konnte glaube ich gar nicht anders als auch an den Exorzisten denken, weil es nämlich tatsächlich so ist, die Ärzte, die Psychologen, alle scheitern und diese Übermutter, Wiebke heißt, sie will nicht aufgeben. Und sie holt dann eine Schamanin ins Haus und dann kommt es zu einer Art Teufels- oder Geisteraustreibung. Also ein ganz merkwürdiger, ein schräger Film, eine Reise durch verschiedene ästhetische Zustände, in dem Sinn aber auch genau das, was ja Kino sein soll, nämlich eine Achterbahnfahrt der Bilder und der Nerven der Zuschauer von sehr hoher Qualität. Und es ist auch ohne Frage ein Film, wo man sich so ein bisschen überlegt, ist es das, was das Ausland von Deutschland sehen möchte? So diese schwarze, düstere Romantik, Mütter, Übermütter, die nie einen Mann haben und die dann so Sätze sagen wie, wir schaffen das. Das sagt nämlich auch diese Nina Hoss-Figur in dem Film und man muss so ganz ein bisschen auch an Mutti Merkel denken. Ich konnte nicht anders.
Zum Schluss würde ich ganz gerne noch ganz kurz über Politik sprechen, denn gestern Abend haben sich der Partito Democratico und Cinque Stelle auf eine neue Regierungsbildung geeinigt. Bedeutet das auch etwas für die Filmfestspiele?
Ja, ich glaube schon. Der Direktor, Alberto Barbera, der leitet das hervorragend, 8 Jahre lang. Man kann über einzelne Entscheidungen dann streiten, tut man ja auch, aber das gehört auch dazu. Aber er ist ohne Frage jemand, der viel vom Kino versteht und der es geschafft hat, hier Venedig zu vielleicht inzwischen fast dem besten Filmfestival der Welt zu machen. Und ich glaube, mit der neuen Regierung ist es sehr, sehr wahrscheinlich, dass sein Vertrag noch weiter verlängert wird. Als die Neofaschisten regiert haben, hat man Angst haben müssen, nicht nur um Alberto Barberas Vertrag, aber auch darum.
Rüdiger Soßlan zur Eröffnung der internationalen Filmfestspiele von Venedig. Am 8. September berichten wir in Kultur heute natürlich über die Gewinner des Festivals. In 3 Monaten wird auch in China ein wichtiger Filmpreis vergeben, der Golden Horse Award. Und diese goldenen Pferde werden immer mehr zum Politikum, unter anderem, weil als Juryvorsitzender der Hongkong-Filmemacher Johnny To berufen wurde. Peking hat jedenfalls eine Teilnahme von Festlandchinesen verboten. Die chinesische Regierung setzt außerdem die Filmszene in Hongkong massiv unter Druck. Viele Kinos trauen sich nicht mehr, kritische Filme zu zeigen. Aber es trifft nicht nur die Kinos oder die Festivals. Fast alle Kultursparten bekommen zu spüren, dass ein freies und unabhängiges Arbeiten immer schwieriger wird. Stefan Wurzel berichtet aus der Kunstszene.
Viele Kunstwerke gibt es in der Galerie von San Mu nicht mehr zu sehen, denn der 57-Jährige zieht gerade aus. An der Wand lehnen abgehängte Gemälde und halbverpackte Skulpturen, auf dem Boden sind Werkzeuge verstreut und überall stehen halbgepackte Kisten herum. Freiwillig räumt San Mu seine Galerie im Hongkonger Stadtteil Kowloon nicht aus. Der Mietvertrag wurde nicht verlängert. Ihm fehle die entsprechende Lizenz für Gewerbe in den Bereichen Freizeit und Unterhaltung. Das hat ihm die städtische Immobilienfirma Ende vergangenen Jahres überraschend mitgeteilt. Doch das hält San Mu für ein vorgeschobenes Argument. Er vermutet, dass ihm aus politischen Gründen gekündigt wurde. Denn die Kunstwerke, die San Mu ausstellt und selber macht, kritisieren sehr häufig Chinas Staats- und Parteiführung oder die von ihr unterstützte Hongkonger Regierung.
Wir organisieren regelmäßig Kunstausstellungen zu politischen und sozialen Themen. Wir hatten zum Beispiel eine Ausstellung über die vielen festgenommenen Bürgerrechtsanwälte in China. Einige unserer Ausstellungen sind so politisch, dass sie in Festlandchina keine Chance hätten und verboten würden.
Seit Anfang Juni, seit dem ersten Tag der Hongkonger Massenproteste gegen die Regierung, unterstützt San Mu die Demonstranten. Er habe in den vergangenen Wochen kaum eine Protestaktion in Hongkong ausgelassen, erzählt er.
Wir haben eine Menge Banner und Slogans entworfen. Zuletzt hatten wir unser Galerieschild abgehängt und stattdessen ein Protestbanner angebracht.
Viele in der Kunst- und Kulturszene Hongkongs unterstützen dieser Tage die prodemokratischen Massenproteste. Bildende Künstler, Autoren und Musiker etwa. Trotzdem gebe es den Riss zwischen Hongkong und Festlandchina auch in der Kunstszene, betont Sun Mu. Wenn er, der selbst vom Festland kommt, Künstler von dort in einer Ausstellung präsentiere, interessierten sich die Hongkonger dafür viel weniger als für Künstler, die gebürtig aus der früheren britischen Kolonie kommen, erzählt Sun Mu. Nicht nur im Bereich der Kunst, aber auch dort gelte, so richtig warm werden Hongkonger mit Festlandchinesen in der Regel nicht.
Für die meisten Hongkonger sind Festlandchinesen einfach nur Schmuggler oder Shoppingsüchtige. Oder sie betrachten sie pauschal als unzivilisiert. Festlandchinesen wollen sich nicht in Warteschlangen anstellen und sie pissen auf die Straße. Das sind die gängigen Vorurteile. Und ich bin sicher, die da oben sind ganz froh darüber, dass der untere Teil der Gesellschaft sich über so etwas die Köpfe einschlägt.
Sun Mu zeigt eine Installation, die aus kleinen grauschwarzen Figuren besteht, die eine Plastiktüte in der Hand halten. Sie stellen den sogenannten Tank Man dar, also den Mann, der sich während der Niederschlagung der Demokratiebewegung in Peking am 4. Juni 1989 mit einer Einkaufstüte vor mehrere Panzer stellte. Das entsprechende Foto ist weltberühmt.
Solche Kunst ist wichtig, weil sie in Festlandchina nicht erlaubt ist. Selbst hier in Hongkong gehören wir zu den wenigen, die sich noch trauen, mit kritischer Kunst zu arbeiten.
Eine neue Bleibe für seine Galerie hat Sun Mu noch nicht. Denn bisher hat er nichts Bezahlbares gefunden in Hongkong. Doch er will nicht aufgeben.
Natürlich macht mir das Sorgen. Aber die Angst darf den Drang nach Freiheit nicht besiegen.
Steffen Wurzel über die schwierige Lage der Künstler in Hongkong, die sich mit der Frage auseinandersetzen müssen, wem soll man gehorchen? Diese Frage muss sich auch der griechische Held Aeneas stellen. Sprössling der Herrscher von Troja, aber Troja liegt in Trümmern. Er muss fliehen und verliebt sich auf der Flucht in Dido, Königin von Karthago. Hier könnte die Liebesromanze glücklich enden, aber Aeneas hat eine höhere Aufgabe. Die Götter haben ihm befohlen, Rom zu gründen. Die Liebesgeschichte endet tragisch. Der englische Barockkomponist Henry Purcell braucht in seiner Oper nur etwa eine Stunde, die Geschichte von Dido und Aeneas zu erzählen. Bei der Ruhrtriennale hat sich nun Regisseur David Marton diese Oper vorgenommen und daraus Dido und Aeneas Remembered gemacht. Für Kultur heute hat sich Stefan Keim die Deutschlandpremiere angeschaut. Eine Collage des Erinnerns und Vergessens nennt die Ruhrtriennale Martons Inszenierung. Es gab zusätzliche Kompositionen von Kalle Kalima und Jazzgesang. Was erinnert denn da noch, um den Titel aufzugreifen, an Purcell?
Ach, da erinnert noch einiges. Also wenn wir uns vor allen Dingen erstmal mit der Musik beschäftigen, das ist virtuos gemacht. Kalle Kalima sitzt da mit seiner E-Gitarre im Orchester. Das ist das Orchester und der Chor der Opera du Lyon. Das ist eine Koproduktion. Und er hat es geschafft, als Komponist auf der einen Seite eindeutig zeitgenössische Klänge zu schaffen, die aber wirklich auf dieser Barockmusik, auf den Melodien, auch auf den Strukturen basieren und auch immer wieder dorthin zurückführen. Ein kleiner Ausschnitt. Da kriegt man vielleicht erst einen Schreck und denkt sich, oh, wie zeitgenössisch. Aber jetzt hören Sie mal, jetzt setzt sich der Barock langsam durch. Und da ist er wieder. Und genauso wird auch mit den Sängern gearbeitet. Und ich finde das auch eine riesige Leistung des Ensembles. Vor allen Dingen von Alice Lessot als Dido und Claren McFadden als Belinda, das ist ihre Freundin und Vertraute, wie die sich auch auf diese fremden Klänge für sie als Opernsänger einlassen und auch dann mit Kalle Kalima dann teilweise direkt interagieren. Erika Stucki, die Schweizer US-Amerikanerin mit ihrem ganz eigenen Jazzgesang, ist auch noch dabei.
Aber bei so viel Verfremdung muss man natürlich schon noch mal fragen, ob David Marton die Geschichte von Dido und Aeneas, Dido und Aeneas erzählt.
Die Liebesgeschichte so gut wie gar nicht. Das interessiert ihn in keiner Weise und das macht auch eine große Leerstelle in dieser Aufführung, weil es natürlich in der Oper schon im Kern darum geht. Es ist für ihn so ein Zusammenprall der verschiedenen Zeitebenen, wie es musikalisch ganz ausgezeichnet gelingt und auch szenisch erst einmal ganz interessant ist. Da ist ein großes Haus oder das Gerippe eines Hauses auf der Bühne und per Video sehen wir dann in die verschiedenen Ecken zum Beispiel Juno und Jupiter, die Götter, die da in der Rolle von Archäologen im Sand buddeln und da Handys und Tastaturen und Computer, Mäuse und all diese Gerätschaften zutage fördern. Also das Ganze mal umgedreht, Figuren aus der Antike buddeln unsere Gegenwart aus als Geschichte. Dabei bleibt es aber nicht. Der Chor zum Beispiel ist durchaus von der Optik her überzeugend als Geflüchtete von heute inszeniert. Und das ist ja auch eine Fluchtgeschichte, die da Aeneas mit seinen Anhängern erlebt nach Troja und auf dem Weg nach Italien, um dort Rom zu gründen. Aber es wird immer noch mehr draufgehauen. Es ist so eine dieser Inszenierungen, wie man sie heute öfters erlebt, die eigentlich ein interessantes Grundkonzept hat, aber dadurch, dass man kein Maß findet, dass man noch überkomplex dieses und jenes immer wieder noch dazu addieren muss, sich irgendwann völlig verliert und dadurch auch Längen entwickelt.
Aber was ist der große Faden? Also geht es vielleicht um die Wurzeln Europas? Also es geht ja immerhin darum, dass Aeneas Rom gründen soll. Da fängt Europa ja vielleicht nicht direkt an, aber es könnte ein Ursprung sein.
Das ist so eine Aussage. Und wenn am Schluss die verlassene Dido sich umbringt, also man könnte jetzt sagen, sie als Vertreterin von Nordafrika, denn Karthago, wo das Ganze ja stattfindet, ist ja in der Nähe des heutigen Tunis. Sie wird von dem Europäer Aeneas verlassen, der Rom gründet, und sie bringt sich am Schluss um. Sie lässt sich auch in keiner Weise mehr trösten, weil sie sagt, dieser Vertrauensbruch, der hat mein Leben zerstört. Das hat natürlich so etwas. Also mit ihr geht nicht eine Person, David Marton interessiert sich überhaupt nicht für Psychologie, mit ihr geht dann sozusagen eine Welt zugrunde. Das ist dann schon sehr skeptisch und das ist am Schluss auch wieder überzeugend. Wie gesagt, es gibt hervorragende musikalisch großartige schauspielerisch, auch ein paar schreckliche Momente in dieser Inszenierung. Sie ist aber eins auf jeden Fall, niemals langweilig und hochinteressant.
Das ist ja auch schon was. Stefan Keim über das Musiktheater Dido and Aeneas Remembered. In den nächsten Tagen gibt es noch weitere Aufführungen in der Kraftzentrale im Landschaftspark Duisburg. Direkt nebenan fand gestern Abend in Duisburg eine weitere Premiere statt. In der Gebläsehalle wurde die deutsche Erstaufführung von Kongo gespielt, einem Stück nach dem gleichnamigen Roman des französischen Autors Éric Vuillard. Dass ein Franzose über die belgische Kolonialgeschichte schreibt, ist kein Zufall. Die Belgier selbst tun sich schwer mit der Aufarbeitung dieser grausamen Zeit. Schätzungen zufolge sind 10 Millionen Kongolesen dieser Kolonialgeschichte zum Opfer gefallen. Der belgische König Leopold II. Betrachtete den Kongo als sein Privateigentum. Das an Rohstoffen reiche Land wurde systematisch ausgebeutet, ohne davon auch nur annähernd zu profitieren. Die Folgen sind bis heute spürbar. Der kongolesische Tänzer Faustin Ligné-Coulard hat Vuillards Roman für die Bühne adaptiert. Gestern wurde Kongo zum ersten Mal in Deutschland gezeigt, im Rahmen der Ruhrtriennale. Karin Fischer berichtet.
Eine Frau, zwei Männer, ein paar helle Jutesäcke, eine Bank, ein bisschen Licht. Die Frau singt, der große Mann erzählt, der Kleine tanzt. Gemeinsam bestreiten sie einen Abend, der mehr Erzählung ist als Theater und mehr Hörtheater als Schauspiel. Ein besonderer Bericht beherrscht lange Zeit das Geschehen. Der Text des kongolesischen Schauspielers Mwanda Dedi Kwamono stammt 1:1 aus Éric Vuillards Buch Kongo, das zunächst von der Kongo-Konferenz 1884 in Berlin handelt. Darin erzählt Vuillard, etwas anders als die normalen Historiker, wie sich die europäischen Mächte dieses riesige Land unter den Nagel reißen, wie sie nicht mehr nach Gewürzen oder Gold suchen wie frühere Kolonialmächte, sondern schlicht die ganze Welt als Rohstoff betrachten, wie Diplomaten sich zwischen barocken Nippes in Palais Radziwill mit glänzenden Nasen über Bankette hermachen und sich als berühmte Macher von Geschichte wähnen. Wie Handelsnationen glauben, sie hätten ein Schlaraffenland vor sich, als sie den Kongo mit dem Lineal unter sich aufteilten. Wie vor allem König Leopold II. Von Belgien als Privatperson über 2 Millionen Quadratkilometer Land akquirieren konnte. Und wie ein ruhmsüchtiger Underdog und Afrika-Hasser wie Henry Morton Stanley diesen Kongo für ihn kaufte, dafür aber auch die Drecksarbeit erledigen musste. Das ist, so erzählt, neu, unerwartet und hochsarkastisch, auf der Bühne aber ein allzu eindimensionaler Monolog, wenn auch stark gesprochen. Linjekulas Tanz und der Gesang von Pascolo Sanganya bleiben aber Beiwerk. Das Licht schneidet die Körper aus der dunklen Inszenierung wie einen Schnappschuss oder Kurzkommentar. Linjekulas Tanzsprache ist nicht zuzuordnen, drückt aber Bedrohung aus, Angst oder Verzweiflung. Der Partitur für Pascolo Sanganya wiederum lagen Gesänge aus der Provinz Äquateur zugrunde, aus jener Region, in der unbotmäßigen Indigenen, auch Kindern, die rechte Hand abgehackt wurde. Jetzt kommen auch die Maschinen, die dann den Wald für eine 200 Kilometer lange Schotterpiste niederreißen, dröhnend näher. Eine fahle Sonne im Nebel illustriert den Bericht über die Mordbrände der Soldaten. Jetzt entstehen auch mal Bilder im Kopf. Ganz am Schluss werden Kinderfotos eingeblendet und die Erzählung in die Gegenwart verlängert. Wo früher Kautschuk und Menschen ausgebeutet wurden, sind es heute seltene Erden und immer noch Menschen. Später im Stück gelingt die Verschränkung von Tanz, Sound, Wort, Gesang und Bild besser. Doch dieses pädagogische Ende verschiebt den Charakter des Stücks nochmal in Richtung Anklage. Und so wichtig das Thema Kolonialismus auch heute ist, den Raum zum Zuhören, den Linjekula schaffen wollte, hat er so eher verstellt.
Karin Fischer über die deutsche Erstaufführung des Stücks Kongo von Faustin Linjekula. Die Hinweise verdichten sich, dass es einen baldigen Gefangenenaustausch zwischen Russland und der Ukraine geben könnte. Das könnte auch ein Ende der Haft für den Filmemacher Oleg Sentsov bedeuten. Mehr dazu in den Kulturnachrichten mit Katrin Weller.
Ja, der in Russland inhaftierte ukrainische Filmregisseur Oleg Sentsov soll offenbar im Rahmen eines größeren Gefangenenaustausches freikommen. Sentsov sei bereits aus einer sibirischen Strafkolonie nach Moskau gebracht worden, berichteten die Nachrichtenagenturen TASS und Interfax übereinstimmend. Weiterhin hieß es, der Austausch finde möglicherweise morgen statt. Der Filmemacher Sentsov war 2014 auf der Krim wegen angeblicher Vorbereitung eines Terrorakts verhaftet und 2015 in Russland zu 20 Jahren Lagerhaft verurteilt worden. Viele Filmschaffende und Künstler weltweit hatten in der Vergangenheit immer wieder die Freilassung von Sentsov gefordert. Nach Ansicht der Literaturwissenschaftlerin Sigrid Weigel hat sich die auswärtige Kulturpolitik durch die Globalisierung erheblich verändert. Sie habe in den vergangenen Jahren zahlreiche Ziele hinzugewonnen, wie Krisenintervention und Prävention, sagte Sigrid Weigel gestern im Gespräch hier in Kultur heute. Weigel hat im Auftrag des Instituts für Auslandsbeziehungen eine 150-seitige Studie erstellt mit dem Titel »Transnationale auswärtige Kulturpolitik jenseits der Nationalkultur«. Jetzt hat sich der Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates, Olaf Zimmermann, dazu geäußert. Er erhofft sich, ausgehend von der Studie, eine Debatte.
Sie sagt ja richtigerweise, dass wir eigentlich die auswärtige Kulturpolitik und die innere Kulturpolitik viel stärker zusammendenken müssen und dass wir auch nicht, wenn man so will, mit unterschiedlichen Maßstäben an die auswärtige oder die innere Kulturpolitik herangehen können. Aber das finde ich, das erzwingt es ja fast geradezu, auch mal darüber nachzudenken, ob denn die Struktur so richtig ist, wie wir sie haben. Dass also die auswärtige Kulturpolitik im Außenministerium angesiedelt ist und die innere Kulturpolitik bei der Kulturstaatsministerin im Kanzleramt. Oder ob es nicht viel sinnvoller wäre, das zusammenzunehmen. Und ich glaube, dass die Studie von Frau Weigel eigentlich ein wirkliches schlagendes Argument ist, dass wir darüber nachdenken müssen, dass wir die Außen- und die Innenkulturpolitik in der Zukunft nicht nur zusammen denken, sondern auch strukturell in Deutschland zusammen organisieren.
Das sagte Olaf Zimmermann, Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates, heute in Deutschlandfunk Kultur. Die Münchner Kammerspiele sind das Theater des Jahres. Das ist das Ergebnis der jährlichen Umfrage des Fachmagazins Theater heute. Das dürfte den Intendanten Matthias Lilienthal besonders freuen, denn er stand zuletzt in der Kritik. Dem 59-Jährigen wurde vorgeworfen, das klassische Sprechtheater vernachlässigt und stattdessen zu viel Diskurs und Experimentelles auf die Bühne gebracht zu haben. Das Votum der Kritiker hingegen ist eindeutig. 11 der insgesamt 44 Kritikerinnen und Kritiker stimmten für die Münchner Kammerspiele als bestes Theater in der vergangenen Saison. Und noch ganz kurz zum Schluss. Estlands zweitgrößte Stadt Tartu wird im Jahr 2024 europäische Kulturhauptstadt.
Die Kulturnachrichten mit Katrin Weller. In Italien scheint die Regierungskrise beendet. In Großbritannien liegt die Politik mehr oder weniger auf Eis. Mehr dazu in den Informationen am Abend, gleich nach den Nachrichten. Mein Name ist Anja Reinhardt. Danke fürs Zuhören und noch einen schönen Donnerstagabend.